So, könnt ihr mich alle hören? Passt das so mit dem Mikro? Wunderbar. Ich freue mich, heute Morgen hier zu sein und ich möchte mit ein paar Fragen in die Predigt starten. Wovon träumen wir heute? Träumen wir noch von Gerechtigkeit? Träumen wir noch von einer Welt, in der Gott wieder Raum hat? Träumen wir von einer Erweckung in Deutschland? Von Heilung? Vom Ende des Krieges in so vielen Ländern in dieser Welt, vom Ende von Gewalt. Gerade im Moment träumen wir noch von einem Impfstoff gegen Corona. Träumen wir davon, unsere Kinder oder Enkelkinder in einer besseren Welt aufwachsen zu sehen. Aber auch ganz persönlich, in den kleinen Dingen, im Privaten, träumst du noch von Heilung? Träumst du noch davon, dass deine Schmerzen gelindert werden können? Dass sich Trauer wieder in Freude verwandeln kann? Träumst du noch von den Zielen, die du dir mal gesetzt hast, von deinen Wünschen, von den Perspektiven, die du hattest für die Zukunft? Die Frage, die dahinter steht, ist, trauen wir uns eigentlich noch zu träumen? Oder vielleicht ein bisschen provokativ gefragt, rechnen wir noch mit Gott? Der Psalm, um den es heute gehen soll, Psalm 126, der lädt uns genau dazu ein. Er lädt uns ein, zu träumen, damit zu rechnen, dass Gott handelt. Und dabei geht es nicht um irgendwelche leeren Luftschlösser oder um ein Festhalten an einem Traum entgegen jeder Logik. Es geht nicht um blindes Vertrauen, sondern es geht um ein Vertrauen und eine Hoffnung, die ein Fundament hat, die darin gegründet ist, dass man Gott bereits erlebt hat. Das Fundament für alle Träume, die wir haben können, ist das Handeln Gottes. Ich lese Psalm 126 aus der Elberfelder Übersetzung. Als der Herr die Gefangenen Zions zurückführte, da waren wir wie Träumende. Da war unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Da sagte man unter den Nationen, der Herr hat Großes an ihnen getan. Ja, der Herr hat Großes an uns getan. Wir waren so fröhlich. Führe unsere Gefangenen zurück, Herr, wie Bäche im Mittagsland, in der Negev-Wüste. Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Er geht hin unter Weinen und trägt den Samen zur Aussaat. Und er kommt heim mit der Ernte mit Jubel. Die Psalmen sind ja sowas wie ein Liederbuch oder Gebetsbuch der Bibel. Wir finden da ganz viele Gebete, ganz viele Gedichte und Lieder von Israel. Und zwar in jeder Form. Es gibt Klagepsalmen, viele Psalmen, die Schmerzen ausdrücken, Trauer, Wut, Enttäuschung, aber genauso viele, die Freude und Dankbarkeit und Hoffnung ausdrücken. In den Psalmen findet sich jegliche Emotion. Sie zeigen das Herz und die innersten Gedanken und Gefühle derer, die sie geschrieben haben. Und die Psalmen machen deutlich, dass es nichts gibt, was wir Gott nicht sagen können. Und der Psalm 126, das ist ein sogenannter Wallfahrtspsalm. Das bedeutet, dass der gesungen oder gebetet wurde, wenn die Israeliten zum wichtigsten Fest des Jahres, zum Passafest nach Jerusalem gekommen sind. In diesen Wallfahrtsliedern geht es vor allem darum, dass man sich daran erinnert, was Gott getan hat. Das Passafest war ja auch so ein Erinnerungsfest an den Auszug aus Ägypten, daran, wie Gott Israel befreit hat. Und diese Wallfahrtspsalmen erinnern an andere Gegebenheiten, wo Gott Israel befreit hat oder ihnen geholfen hat. Und diese Erinnerung daran soll zum einen Dankbarkeit fördern und zum anderen soll sich darauf die Hoffnung gründen, dass Gott auch in Zukunft erlebt werden darf. Und darum geht es auch im Psalm 126. Der Psalm beginnt mit einem Rückblick auf das Handeln Gottes in der Vergangenheit. Das, was Gott an Israel getan hat, zeigt den Israeliten, Gott war erfahrbar. Und auf dieser Grundlage folgt dann eine Bitte in der Hoffnung, dass Gott erfahrbar bleibt, dass er immer noch erfahrbar ist und dass er wieder helfen wird. Gott war in der Vergangenheit für Israel erfahrbar und weil Gott derselbe bleibt, wird er auch in Zukunft erfahrbar sein. Und mein erster Punkt ist dieser Rückblick, dass Gott für Israel erfahrbar war. Ich lese nochmal die ersten drei Verse. Als der Herr die Gefangenen Zions zurückführte, da waren wir wie Träumende. Da wurde unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Da sagte man unter den Nationen, der Herr hat Großes an ihnen getan. Ja, der Herr hat Großes an uns getan, wir waren fröhlich. Aus dem ersten Vers wird deutlich, dass es sich um die Rückkehr der Israeliten aus der babylonischen Gefangenschaft handelt. Man liest in den Propheten immer wieder, dass Gott seinem Volk gesagt hat, hey, ihr seid auf dem falschen Weg, ihr habt mir die Treue geschworen, aber ihr seid immer wieder untreu. Und letzten Endes wird das Volk Israel in Gefangenschaft geführt. Es darf sein Land nicht behalten. Die damaligen Weltherrscher, in dem Fall Babylon zu der Zeit, haben sie gefangen genommen und deportiert. Israel war kriegsgefangen in Babylon. Und erst nach 50 Jahre war Israel in Kriegsgefangenschaft und erst dann kommt ein neues Weltreich auf. Die Perser übernehmen Babylon, übernehmen auch die Kriegsgefangenen Babylons und erlauben den Israeliten zurück nach Israel zu kehren. Es ist dann unter Esra und seinen Freunden, dass die Ersten wieder zurück nach Jerusalem kommen. Und ich glaube, das muss für die Menschen damals eine unfassbare Nachricht gewesen sein. Endlich dürfen sie in ihre Heimat zurück. Die Jüngeren kannten Jerusalem schon gar nicht mehr. Sie kannten nur die Erzählungen. Sie wussten überhaupt nicht, wie die Stadt aussieht. Und für die Älteren war Jerusalem die Heimat, die sie verloren geglaubt haben, wo sie nicht damit gerechnet haben, dass sie jemals nochmal zurückkommen dürfen. Und ich glaube, die meisten von uns haben sich noch nie in Kriegsgefangenschaft befunden. Die meisten von uns sind noch nie geflohen oder mussten aus anderen Gründen ihre Heimat verlassen. Aber ich glaube, mindestens ein Stück weit können wir trotzdem alle nachempfinden, was für eine Freude dort geherrscht haben muss. Ach so. Und zusätzlich dazu, dass diese Freude da war, dass Israel seine Heimat zurückbekommt, hatte diese Botschaft noch eine ganz tiefe Bedeutung für Israel. Denn die Gefangenschaft war das Gericht Gottes über Israel für diese Untreue, von der ich eben gesprochen habe. Gott hat irgendwann gesagt, okay, wenn ihr die Treue partout nicht wollt, dann werde ich euch nicht zwingen. Aber dann bin auch ich nicht mehr verpflichtet, die Treue zu halten. Und damit Israel erfährt, was das bedeutet und sich vielleicht dann nochmal umentscheidet, ob es nicht doch lieber wieder in die Gegenwart Gottes möchte, gab es diese Gefangenschaft. Gott hat sich von seinem Volk abgewendet. Theologisch gesehen, ja, ist das eben dieses Bild. Israel war in Gefangenschaft, der Segen Gottes war nicht mehr erlebbar. Und jetzt heißt es, sie dürfen zurückkehren. Sie dürfen aus der Gefangenschaft zurück in ihre Heimat. Das bedeutet, Gott hat sich ihnen wieder zugewandt. Er hat gesehen, dass die Israeliten in dieser Gefangenschaft verstanden haben, dass Untreue ihnen nicht gut tut, dass sie diese Beziehung zu Gott wieder wollen. Und dann ist Gott der Erste, der wieder zurückkommt. Andere Übersetzungen sagen auch, anstatt von als Gott die Gefangenen nach Jerusalem zurückführte, sagen andere Übersetzungen, als Gott selbst nach Jerusalem zurückkehrte. Es bedeutet, der Segen Gottes, seine Treue und seine Zuwendung dürfen durch diese Rückkehr der Israeliten wieder erfahrbar werden. Und der Psalmschreiber bezeichnet die Israeliten in dieser Situation als Träumende. Für uns im Deutschen kann das viel bedeuten, träumen. Wir haben nachts Träume, manchmal gute, manchmal sehr seltsame, aber auch unsere Wünsche können wir als Träume bezeichnen. Wir sagen, das ist ja ein Träumer, wenn jemand komische oder unrealistische Pläne für die Zukunft hat. Und ich glaube, ich träume, wenn wir etwas nicht fassen können. Und vielleicht, oder ziemlich sicher, hat der ein oder andere der Israeliten auch gesagt, ich glaube, ich träume, als er gehört hat, dass sie nach Jerusalem zurückkehren dürfen. Aber in erster Linie bezeichnet das Träumen im Hebräischen eine Hoffnung. Träume sind im orientalischen Denken mehr als etwas, was im Unterbewusstsein irgendwie verarbeitet wird, sondern sie offenbaren Gottes Sicht auf die Dinge. Sie setzen die Zukunft in Gang. Sie zeigen nicht nur die Zukunft, sondern sie setzen sie in Gang. Denn indem sie eine Hoffnung mitteilen und Gottes Sicht auf die Dinge zeigen, wird die Möglichkeit geschaffen, dass sich etwas verändern kann. Dadurch, dass Israel die Hoffnung hatte, dass sie zurückkehren können, konnten sie auch die richtigen Schritte tun, konnte Esra zum König gehen und fragen, hey, wir haben diesen Traum und wir wollen zurück nach Jerusalem, dürfen wir gehen? Und der König der Perser hat gesagt, Euer Gott ist groß, ich lasse euch gehen. Und er hat ihnen sogar ziemlich viel geholfen. Es geht nicht, wie ich das anfangs schon gesagt habe, es geht nicht darum, dass es leere Luftschlösser sind, denen wir nachjagen, oder Träume, an denen wir entgegen jeder Logik festhalten. Nein, es geht um die Hoffnung auf die Erfüllung eines Traums, weil wir wissen oder weil Israel damals wusste, dass Gott derjenige ist, der hinter diesem Traum steht. Und Psalm 126 erinnert Israel daran, dass der Traum Wirklichkeit wurde. Gott hat sein Volk zurück nach Jerusalem gebracht. Er hat sich ihnen wieder zugewandt. Und das ist in erster Linie Grund zur Freude. Vers 2 und 3 machen diese Freude richtig deutlich. Es wird gesagt, unser Mund war voll Lachen, unsere Zunge voll Jubel. Das waren einfach Bilder dafür, wie sehr sie sich gefreut haben. Und ich glaube, das muss ich nicht erklären. Jeder von uns freut sich riesig, wenn Dinge, die wir uns erhofft haben, in Erfüllung gehen. Wenn Gott handelt, wenn Wunder geschehen, wenn Gott unsere Wünsche Realität werden lässt, dann haben wir, genauso wie Israel damals, jeden Grund zur Freude. Und darüber hinaus ist das Handeln Gottes auch immer ein Beweis für seine Größe und Macht. Vers 2 nimmt diesen Aspekt der Verherrlichung Gottes mit rein. Er sagt, die Nationen haben gesagt, der Herr hat Großes an ihnen getan. Gottes Erfahrbarkeit für Israel hatte Auswirkungen auf die Völker drumherum. In den Propheten gibt es immer wieder Stellen, wo andere Völker über Israel spotten und sagen, ja, wo ist denn jetzt euer Gott? Wo ist er denn? Er macht doch nichts, er ist doch nicht da. Und jetzt sagen sie, ja, er hat Großes an ihnen getan. Sie haben gesehen und erlebt, dass Gott erfahrbar ist. Israel freut sich am erlebten Handeln Gottes. Und der Psalmschreiber ruft diese Freude in Erinnerung, damit sie das Fundament des Vertrauens werden kann. Ich könnte viele Geschichten erzählen, in denen ich Gott ganz persönlich und konkret erfahren habe. Und diese Geschichten, wo Gott nicht für mich fremdes Volk Israel, sondern für mich ganz persönlich erfahrbar wurde, haben mein Vertrauen in ihn extrem gestärkt. Sie haben mir immer wieder in Situationen, wo ich unsicher war, wo ich Zweifel hatte oder Angst hatte vor dem, was kommt, haben sie mir immer wieder gezeigt, Gott ist treu und er ist erfahrbar. Ich weiß das, theoretisch, ich habe das gelernt, ich bin damit groß geworden. Aber erfahren geht viel tiefer als wissen. Wenn ich in meiner Kindheit nur gewusst hätte, dass meine Eltern mich lieben, aber das nie praktisch erfahren hätte, dann hätte ich mich, glaube ich, auch nicht geliebt gefühlt. Und in unserer Ehe genauso, wenn Silas mir sagen würde, ich liebe dich, aber ich das praktisch nie spüren würde, dann wüsste ich das zwar theoretisch, aber ich würde dieser Aussage nicht vertrauen. Nur wenn ich auch erlebe, dass er mich liebt, kann ich der Aussage vertrauen. Und das Gleiche gilt für die Beziehung zu Gott. Ich weiß, dass er da ist. Ich weiß, dass er bei mir ist. Aber die Erfahrung, dass er da ist, dass er bei mir ist und dass er handelt, die lässt mich viel tiefer vertrauen. Ein Beispiel von vielen ist mein beruflicher Werdegang. Das ist vielleicht nicht das beste Beispiel, ich weiß es nicht, aber ich habe einfach in dem, was ich gemacht habe, seit ich in der Schule bin, an so vielen Punkten erlebt, wie Gott mich führt, dass ich das im Nachhinein betrachtet unfassbar finde. Ich weiß noch, in der 10. Klasse, manche von meinen Freundinnen haben Theater als Zusatzkurs gewählt, ich hatte Latein. Das macht irgendwie keinen Sinn, Latein macht keinen Spaß. Und ein paar Jahre, 6, 7 Jahre später, saß ich auf einmal am theologischen Seminar und war unfassbar glücklich über die 5 Jahre Latein, weil Griechisch kein Problem mehr war. Und so sind es viele kleine und große Dinge in der gesamten Zeit, wo ich erlebt habe, hey, Gott geht mit, Gott führt mich und er bleibt erfahrbar. Und Gott war für Israel erfahrbar und er ist für uns heute erfahrbar. Und der Grund, warum das so ist, ist, dass Gott sich nicht ändert. Gott ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Das ist die Grundbotschaft der Bibel oder eine der Botschaften der gesamten Bibel. Im Alten Testament offenbart Gott sich oft als der Gott der Vorfahren. Das heißt immer wieder, ich bin der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Das soll symbolisieren, ich bin der Gott, der sich nicht ändert. Ich bin der gleiche Gott, der Abraham geholfen hat, der Abraham und Sarah einen Sohn prophezeit hat und diesen Sohn geschenkt hat. Ich bin der gleiche Gott, der Isaak treu war und der Jakob treu war. Und ich bin der Gott, der auch den ganzen 12 Stämmen Israel in jeder Generation immer wieder die Treue angeboten hat. Gott ist der Gott, der gleich bleibt. Und das ist das Fundament, auf dem die Hoffnung gegründet sein kann. Gott ändert sich nicht. Und das ist auch der Grund, warum Psalm 126 mit diesem Rückblick beginnt. Es unterstreicht die Unveränderlichkeit Gottes. Es zeigt, hey, guckt mal, erinnert euch daran, Gott hat uns damals befreit. Und er ist der Gleiche. Das heißt, wir dürfen darauf vertrauen, dass er uns wieder befreien wird. Und das gilt für Israel damals genauso wie für uns heute. Mein erster Punkt war eben dieser Rückblick. Gott war erfahrbar für Israel. Und der zweite Punkt war die Tatsache, dass Gott sich nicht ändert. Die Tatsache, dass er in der gesamten Geschichte mit seinen Menschen treu geblieben ist. Und daraus ergibt sich der dritte Punkt, der Ausblick. Gott bleibt erfahrbar, Gott wird erfahrbar sein. In Vers 4 bis 6 findet sich dieser Ausblick. Führe unsere Gefangenen zurück, Herr, wie die Bäche in der Negev im Winter. Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Er geht hin unter Weinen und trägt den Samen zur Aussaat. Er kommt heim mit Jubel und trägt seine Ernte. Vers 4 wiederholt den Anfang von Vers 1, nur diesmal als Frage formuliert. Weil die Israeliten damals die Befreiung erlebt haben, wissen sie, dass sie Gott vertrauen können. Sie haben die Gewissheit, dass er auch in Zukunft Befreiung, dass er auch in Zukunft sie in Zukunft befreien wird. Und das Bild von der Negev oder vom Mittagsland, es sind in verschiedenen Übersetzungen, das soll das unterstreichen. Die Negev ist eine große Wüste in Israel und im Winter, wenn es genug regnet, dann entstehen dort Bäche und an diesen Bächen blüht die Wüste. Das ist unfassbar faszinierend. Es gibt da spannende Videos im Internet zu und Berichte. Es ist eine Wüste, die sehr trocken ist und im Winter fängt sie an zu blühen. Heute hat Israel Techniken gefunden, wie sie das ganze Jahr Wasser in der Wüste haben und da sogar Lebensmittel anbauen. Aber zu der Zeit, als der Psalm geschrieben wird, gab es solche Technik noch nicht. Da war man für Fruchtbarkeit in der Wüste auf Wasser, auf den Regen angewiesen. Und der Vergleich mit Gott ist auch hier da. Denn der Regen kam, genau wie Gott, zwar unberechenbar, nicht immer zur gleichen Zeit und nicht immer gleich stark, aber er kam, wie Gott auch, zuverlässig. Jedes Jahr, Israel durfte jedes Jahr im Winter das Wunder einer blühenden Wüste erleben. Und der Psalmschreiber wünscht sich, dass genauso wie die Wüste im Winter blüht, auch Israel unter dem überfließenden Segen Gottes wieder aufblühen darf. Dass sich eine Wüstenzeit, also eine Notsituation, wieder in Leben, in Freude, in Fruchtbarkeit verwandeln darf. Und diese Bitte wird in Vers 5 bis 6 noch unterstrichen durch das Säen mit Tränen und das Ernten mit Freude. Das bedeutet, dass in der Zeit, wo gesät wird, die Notsituation noch da ist, aber wenn Gott handelt, bereits bei der Ernte, also nur ein paar Monate später, die Not nicht mehr sein wird, sondern im Gegensatz, es wird Lachen da sein, der Segen wird sichtbar sein. Wir müssen Not nicht kleinreden. Die Psalmen, gerade die Psalmen, machen deutlich, dass wir mit allem zu Gott kommen dürfen. Und es gibt Situationen, wo er Gott vielleicht nicht erfahrbar scheint, wo er weit weg ist, wo wir uns verlassen fühlen von ihm. Dann müssen wir das nicht kleinreden, dann müssen wir das nicht schönreden. Wir dürfen auch damit zu Gott kommen, mit Enttäuschung, mit Wut, mit Traurigkeit. Und gerade in schmerzvollen Situationen ist der Zusammenhalt einer Gemeinde unfassbar wertvoll. Wir können füreinander da sein und uns gegenseitig auch immer wieder daran erinnern, dass Gott da ist, auch wenn wir es nicht spüren. Wir können einander Trost geben und genau wie Israel damals einander stärken, damit diese Hoffnung wiederkommt. Israel hat auch in der Notsituation darauf gehofft, dass sie die kleinen und großen Wunder Gottes und seine Gnade immer wieder erleben dürfen. Und vielleicht erfahren auch wir in Notsituationen neue Hoffnung, die wieder träumen kann und wieder mit Gott rechnet. Gott war für Israel erfahrbar. Wo ist er vielleicht für dich? Wo war er für dich in der Vergangenheit erfahrbar? Gott ändert sich nicht. Das darf das Fundament unseres Vertrauens sein. Und daraus ergibt sich, dass Gott erfahrbar bleiben wird. Wo hoffst du darauf, dass er erfahrbar wird für dich? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich hat dieser Psalm darin erinnert, wie oft und wie vielfältig ich Gott schon erlebt habe. Ich glaube, in der Hektik des Alltags vergisst man das oft. Wenn man in Situationen ist, wo man das Gefühl hat, Gott ist ganz weit weg, dann vergisst man schnell, wo die Situationen waren, in denen Gott ganz nah war. Und für mich sind es ein paar ganz besondere Momente, die ich selten vergesse. Ich weiß noch genau, wo ich das erste Mal erlebt habe, dass Gott mich geheilt hat. Ich glaube, ich war 12 und ich hatte unfassbare Nackenschmerzen und wir waren im Urlaub und ich konnte den Urlaub überhaupt nicht genießen, weil ich so Schmerzen hatte. Und wenn ich nach links und nach rechts geguckt habe, habe ich nur noch Sternchen gesehen. Und an einem Abend haben meine Eltern an meinem Bett für mich gebetet und am nächsten Morgen waren die Schmerzen weg. Das ist eine Situation, die ich nicht mehr vergessen werde, weil es so spürbar war, dass Gott da war. Es gibt noch mehr Momente. Es sind viele kleine und große Wunder, die, wenn ich mir die immer wieder bewusst mache, mein Vertrauen stärken. Und auch gerade im Moment erlebe ich, wie Gott ja einen Weg baut. Ich habe mein Studium fertig und eigentlich hätte ich einen Job fest gehabt und dann kam Corona und jetzt habe ich keinen mehr. Und jetzt ergeben sich plötzlich andere Möglichkeiten, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Und ich bin im Bewerbungsprozess und es ist so, ja, ich spüre, dass Gott den Weg weiter baut. Und mich an das zu erinnern, was ich erlebt habe, hilft mir. Hinzu kommt, dass wir Christen eine Kraft haben, die in uns lebt. Wir haben die gleiche Kraft in uns, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Das ist für mich immer wieder neu unfassbar faszinierend. Das steht in Epheser 1, Vers 20 bis 21. Die gleiche Kraft, mit der Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in uns. Im Heiligen Geist lebt Gott in uns und wir dürfen diese Kraft in Anspruch nehmen. Und wenn Israel, die Jesus noch nicht gekannt haben damals, bereits so stark vertrauen konnte, dann können wir das aus der Kraft Gottes heraus, die in uns lebt, noch viel mehr. Wir dürfen mit Gott rechnen, weil er da ist und weil er sich nicht ändert. Und ich habe eben schon gesagt, wir vergessen im Alltag, in Stress- oder Notsituationen schnell, wie oft wir ihn schon erlebt haben. Mir hilft es oft, mir Dinge aufzuschreiben. Und ja, vielleicht, wenn ihr sagt, ihr seid auch ein Mensch, dem das hilft, Dinge aufzuschreiben, dann möchte ich euch ermutigen, nehmt euch die Zeit heute Nachmittag aufzuschreiben, wo ihr persönlich in eurem Leben, wo ihr vielleicht als Familie, als Freundeskreis oder als Gemeinde ganz konkret Gottes Handeln erlebt habt. Aber auch, wo ihr darauf wartet, weil auch das finde ich unfassbar wertvoll, wenn ich in Tagebücher gucke von vor 5 Jahren oder 10 Jahren und sehe, wo habe ich vergeblich meines Erachtens damals vergeblich gewartet und jetzt sehe ich, wie Gott die Dinge gerichtet hat. Ich möchte zum Abschluss aus dem Psalmbuch vorlesen, die Interpretation, von der ich eben im Interview schon geredet habe. Wenn Gott die Gefangenen Zions erlösen wird, gefangen in Sorge und Angst vor dem, was kommen könnte, gefangen in den Errungenschaften des Fortschritts, in den Häusern, die in den Himmel ragen und im Risiko der Atomkraftwerke, gefangen in den Entscheidungen der Machthaber überall auf dieser Erde. Wenn Gott uns einen Weg hinaus zeigt und unsere Verstrickungen löst, wenn wir suchen nach Leben auf der Erde und nicht im Himmel, nach Energie aus Sonne und Wind und nicht aus dem Reaktor, wenn wir unseren Hunger stillen mit dem, was die Erde uns gibt, durch Saat und Ernte, und wenn nicht die einen ihr Fleisch essen und die anderen kein Brot haben, dann werden wir sein wie Träumende. Dann wird unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Ruhm sein. Wie ein Traum wäre es. Wie sind Träume, frage ich mich. Auch nach dem Erwachen sind sie noch fühlbar und erlebbar. Sie stammen aus einer anderen Wirklichkeit, die doch in uns ist. Sie geben uns Bilder und Botschaften für den Tag. Wie ein Traum wäre es, die Dinge des Lebens in einem anderen Licht. Lachende Menschen, die eine neue Sprache sprechen, eine liebevolle, stärkende. Und die Menschen würden es wieder können, Gott loben. Dann wird man sagen unter den Völkern, Gott hat Großes an ihnen getan. Gott hat Großes an uns getan, darum sind wir fröhlich. Gott, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Wir haben diese Träume, Träume des Glaubens, die von Gott und den Menschen erzählen. Wenn wir sie am Leben halten, sie einander erzählen, werden sie uns bleiben. Werden sie hineinscheinen mit geheimnisvoller Kraft in das Leben, Hoffnung in uns pflanzen, in dürrer Zeit unseren Lebensgarten bewässern. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen. Wie oft habt ihr schon geweint? Um wie viele Tote und Verschüttete? Um zerstörtes Leben und zerbrochene Hoffnung? Und wie oft werdet ihr es noch tun? Eure Tränen sind der Samen, aus dem Neues entsteht. An den Orten, wo ihr leidet, streut euren Samen. Wehrt euch gegen die Häuser, die in den Himmel ragen. Wehrt euch gegen das Verharmlosen der Atomkraft, gegen die Produktion von Tieren. Lasst es nicht zu, dass die Frau mit Kopftuch beschimpft wird. Streut euren Samen an euren Orten. Und sie kommen mit Freuden zurück und bringen ihre Ernte. Zwischen Säen und Ernten, zwischen Weinen und Lachen wird Zeit vergehen. Wachsen braucht Zeit. Und Gott gebe Regen und Sonne zur rechten Zeit. Wenn ihr sät, werdet ihr ernten und werdet euch an eurer Ernte freuen. Ihr werdet sie in den Händen halten und die Früchte werden euch nähren. Ich wünsche mir, dass wir mit der Autorin dieser Worte sagen können, wir haben diese Träume. Und dass unsere Träume und Wünsche und Hoffnungen sich in Gott gründen. Dass wir mit Gott rechnen in unseren Träumen. Und dass aus diesen Träumen Taten werden. Taten für andere, für unseren Nächsten, für die Schwachen und die Armen in dieser Welt und für die, die Gott nicht kennen. Dass unsere Träume auch die Träume anderer werden und dass wir dadurch erleben, dass unser Gott nah ist, dass er erfahrbar ist, treu ist und das bleibt immer und immer wieder. Amen.